Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute hier bei uns mit 36 Grad.
Ist so.
Ja, es ist, also mir ist schon richtig heiß.
Und schummerig?
Nicht schummerig, nicht, so wie aus unserer anderen Folge, nein, so ist es nicht. Tanja, du hattest mir eben was erzählt, das fand ich total spannend, aber die Geschichte ist ja nur sehr kurz, aber vielleicht können wir die so als Einleitung nehmen, die fand ich jetzt echt ganz gut. Und zwar, du hast mir da was von einem Taucher erzählt.
Ja, genau. Ich hatte das nämlich letztens selber gelesen. Und zwar von einem Taucher, der mit aufgeschnittener Kehle gefunden wurde. Ja. Und man ist natürlich erstmal von einem Verbrechen ausgegangen und hat dann rumgeforscht, wer ihn eventuell getötet haben könnte.
Das finde ich total spannend irgendwie.
Ja, finde ich auch. Leider gab es da drumherum nicht so viel. Sonst hätte ich das natürlich auch gerne hier als ganze einzelne Geschichte präsentiert.
Ja.
Auf jeden Fall wurde nach relativ kurzer Zeit dann herausgefunden, dass er wohl beim Tauchen Probleme mit seinen Geräten hatte und wusste, er wird jetzt ertrinken. Und weil er auf gar keinen Fall ertrinken wollte, das soll ja auch angeblich einer der allerschlimmsten Tode überhaupt sein, hat er Suizid begangen unter Wasser und sich selbst die Kehle aufgeschnitten.
Das ist krass. Aber wie die das so rausgekriegt haben, würde ich gerne mal wissen, dass das wirklich so war und nicht, dass da vielleicht ein Freund noch mit war bei dem Tauchgang und den vielleicht umgebracht hat. Schade, dass du da nicht...
Ja,
aber leider. Vielleicht kriegst du da ja noch nähere Informationen raus. Also so von der Geschichte her, ja, finde ich das total spannend.
Das stimmt. Sollte das so sein, bringe ich das natürlich auch gerne nochmal hier mit hin.
Okay. So, nach meiner holprigen Geschichte letztes Mal mit Ashton Kutcher.
Er heißt aber immer noch Kutscher.
Guck, da geht's schon wieder los. Ashton Kutcher. Habe ich heute wieder kompliziertere Namen. Ich hoffe, dass ich das so einigermaßen hinkriege.
Okay.
Ich hoffe, meine Hörerin oder unsere Hörerinnen und Hörer haben da Verständnis für. Und zwar, mein Fall spielt 2016 und zwar erstmal in Frankreich. Und zwar geht es da um die 21-jährige Sophie Léoné. Mhm. Und zwar, da muss ich sagen, das war ein schüchternes Mädchen, die halt ja sehr zurückhaltend gelebt hat, aber dennoch einen sehr großen Hang zu Kindern hatte. Also also sie hat gerne sich mit Kindern beschäftigt. Mhm. Und aus dem Grunde war ihr größter Traum, auch mal als Au-pair-Mädchen zu arbeiten. Und eine Freundin hat ihr dann gesagt, dass die hat so Stellenangebote gelesen und da hat sie unter anderem auch ein Stellenangebot gelesen, und zwar, dass eine Familie in England ein Au-pair-Mädchen gesucht hat. Und das fand die Sophie natürlich total interessant, weil sie auch die englische Sprache lernen wollte und sich kurzerhand daraufhin beworben hat. Und die Stelle dann auch letztendlich, leider muss ich jetzt sagen, bekommen hat. Nach kurzem Hin und Her ist sie dann auch eingeladen worden, also beziehungsweise gebucht worden von dieser Familie. Und zwar, diese Familie hat in Wimbledon gelebt, das ist so ein Vorort von London, also ein ziemlich gehobener Stadtteil. Und dort wurde sie dann auch angestellt von der Sabrina Conidare und dem Uzim Beduni.
Du suchst dir aber auch wirklich Geschichten mit komplizierten Namen.
Ja, also für mich heißen die jetzt auch nur noch Sabrina und Uzim.
Ja.
So. Die beiden hatten zwei Kinder, ein dreijähriges Mädchen und einen sechsjährigen Jungen. Sophie sollte auf die beiden aufpassen und die auch, ich sag mal so in Anführungsstrichen, bespaßen. Mhm. Damit die anderen beiden halt ihren Beruf nachgehen konnten. Der Uzim, der war Banker und die Sabrina, die war mehr oder weniger Modedesignerin. Sophie fühlte sich anfänglich auch ganz geborgen und aufgehoben bei dieser Familie. Nach kurzer Zeit ging es aber auch schon los, dass ihr Zimmer weggenommen worden ist. Sie musste dann bei den beiden Kindern schlafen und sie wurde dann auch immer, ja, erstmal so verbal, sag mal so, angemacht. Mhm. Das ging dann immer weiter, Beschimpfungen, Beleidigungen, und sie wurde dann letztendlich auch von Sabrina ins Gesicht geschlagen.
Aber das war jetzt nicht, weil sie sich falsch oder komisch den Kindern gegenüber benommen hat, sondern weil die Eltern das einfach so ausleben wollten, sage ich mal.
Ja, das denkt man jetzt anfänglich, aber da komme ich gleich noch zu Sabrina, die litt unter Wahnvorstellungen.
Okay.
Da komme ich gleich noch mal so ein bisschen intensiver zu. Als nächstes wurde Sophie ihre Papiere weggenommen. Somit war sie wirklich abhängig von dieser Familie und war mit natürlich in ihrer Freiheit komplett eingeschränkt,
ja,
muss man so sagen. Dann wurde ihre Essensration minimiert. Mhm. Also sie hat immer weniger Essen gekriegt und wurde wirklich sehr kurz gehalten von denen. Dann durfte sie das Haus nicht mehr verlassen. Und jetzt muss man auch schon nicht mehr nur von Schlägen sprechen, sondern schon von Misshandlungen. Weil jetzt ging das los, jetzt haben sie ein sogenanntes Foltervideo gestartet. Und da gibt es mehrere von. Und zwar, jetzt kommen wir mal auf diese Sabrina Couturier, die an Wahnvorstellungen litt und an Borderline.
Aber darf ich mal kurz zwischenfragen? Ja. Hat die Sophie nicht mal telefoniert mit ihren Eltern und das erzählt oder irgendwo Hilfe gesucht?
Da kam sie nicht zu. Also das Einzige, was sie gemacht hat, sie hat ihre Mutter einen Brief geschrieben, der auch rausgegangen ist, dieser Brief. Wie sie das geschafft hat, kann ich nicht sagen. Da hat sie halt geschrieben, dass sie nach Hause möchte, aber halt kein Geld hat. Sie konnte ja auch nicht weg. Und sie hat sich auch, weil du musst dir vorstellen, wenn du denn in dieser Zwickmühle bist, du nimmst das langsam auch an, diese Rolle.
Mhm.
Du lässt sie das gefallen. Das ist halt das Schlimme daran, an der ganzen Geschichte. Also sie hat das einfach durchgemacht. Und jetzt kommen wir mal zu der Sabrina, die ja vor 10 Jahren eine Beziehung mit dem Boyzone-Sänger Mark Walton hatte. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit dem Boyzone-Sänger Stephen Gatley, der ja aufgrund von Drogen gestorben ist.
Mhm.
Die Beziehung soll anfangs gut gewesen sein, doch Sabrina war sehr impulsiv, eifersüchtig und war immer der Meinung, dass dieser Mark fremdgegangen ist.
Mhm.
Dann hat sie bei Facebook Fake-Profile angelegt und da hat sie auch behauptet, dass der Mark pädophile Neigungen hat und mit Tieren und vor allen Dingen mit Katzen sexuellen Verkehr hatte. Das hat der Mark natürlich alles abgestritten,
ja,
und er hatte nie überhaupt eine Beziehung mit dieser Frau. Und die hat ihn auch über 40 Mal bei der Polizei angezeigt.
Ach, die waren gar nicht zusammen?
Die waren nicht zusammen, nee. Das hat sie aber erzählt.
Ja.
Also eigentlich kann man sagen, dass er gestalkt worden ist,
ja,
von ihr.
Ja, genau.
Ne? Und als diese Sophie dann kam, dann hat sich dieser ganze Wahn auf sie verlagert.
Ja.
Das heißt, sie war ja auch der Meinung, dass dieser Mark in einer Sekte war. Und die Sophie ja auch. Und dass die Sophie nur eine sexuelle Beziehung mit diesem Mark hatte. Und dann hat auch die Sabrina der Sophie unterstellt, dass der Mark, diese ganzen Namen jetzt, ich hoffe, ihr könnt mir noch folgen, dass der Mark der Sophie versprochen hat, wenn sie die Sabrina so ausfragt und alles rausfindet, so wie die lebt und so, dann würde die Sophie ganz viele sexuelle Orgien feiern dürfen mit ganz großen Hollywood-Stars.
Okay, also ist ja völlig durchgeknallt.
Ja, ne? Und was natürlich vollkommener Quatsch war.
Ja.
Und diese Folterung, also da hat auch der Mann mitgemacht.
Mhm.
Aber die treibende Kraft war natürlich die Sabrina. Die haben so Folterungen gemacht, da haben sie die Badewanne voller Wasser gemacht, dann haben sie die mit dem Kopf untergeduckert, dann wieder hoch und dann haben sie ihr noch, damit sie atmen kann, aber nassen Waschlappen ins Gesicht gehalten.
Mhm.
Also richtig gefoltert.
Ja.
Und sie sollte halt immer zugeben, dass sie halt dieser Sekte auch angehören würde. Und dann hat die Sabrina auch gesagt, dass sie ja auch ihren Mann, also den Utzem, betäubt hat, damit der Mark dann homosexuelle Neigung an ihm ausleben kann. Das hat die alles erzählt, diese Sabrina.
Mhm.
Also kannst du dir vorstellen, dass da was nicht ganz gestimmt hat.
So.
Ich sag das mal so vorsichtig.
Ja.
Also es,
ich habe ja eben schon gesagt, die war durchgeknallt.
Ja, aber es ist immer eine Krankheit.
Ja,
aber diese Krankheit ist die Sabrina ja nicht nachgegangen. Das ist ja bei vielen Leuten, die merken das gar nicht, dass sie eigentlich eine Krankheit haben.
Ja, und ihr Mann hat da ja auch nicht gehandelt. Der hat ja mitgemacht.
Der hat mitgemacht,
ja.
Aber manchmal ist das ja so überzeugend. Und wenn er so labil gebaut ist und sowas,
ja. Die wird auch schon gewusst haben, wen sie sich da als Mann gesucht hat, ne?
Genau.
Ich frage mich halt, jetzt müssen die Kinder doch auch mitbekommen haben. Mit 6 kriegst du ja schon was mit.
Anscheinend nicht. Jedenfalls ging diese Ausschweifung immer weiter. Sie haben sie dann mit einem Kabel ausgepeitscht. Sie haben weiterhin sie verhungern lassen. Sie haben weiterhin diese Geschichten mit Kopf unter Wasser.
Mhm.
Dann haben sie ihr die Fußsohlen verbrannt. All so eine Sachen haben sie gemacht. Und im Spätsommer 2016 wurde es dann immer heftiger mit den Misshandlungen und noch ausgeprägter. Und das letzte Foto von der Sophie, das gab es am 18. September 2017. Und da ist sie wirklich der Schatten ihrer selbst. Mhm. Also sie hat sich da einmal halbiert, muss man sich vorstellen. Und diese glückliche, fröhliche Ausstrahlung, die war auf dem Foto überhaupt nicht zu sehen. Und letztendlich, zwei Tage später, am 20.09.17, ist sie dann gestorben. Aufgrund dieser Misshandlung.
Das müssen dann ja wirklich, also du hast es jetzt so beschrieben.
Ja.
Das hört sich natürlich alles ganz schrecklich an, aber das hört sich, ich sag mal so hart, noch nicht so an, als würde man davon sterben können.
Ja, also durch dieses Verhungern lassen, ja, gut, und durch dieses immer wieder unter Wasser. Ja. Und ich denke mir, das hat er einfach zu lange gemacht.
Ja.
Und daraufhin ist sie dann gestorben. Und letztendlich die genaue Todesursache konnten sie auch nicht feststellen. Mhm. Aber die Sabrina und ihr Mann, die haben sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, an den Tod. Angeblich hat der Mann zu Sabrina gesagt, er hätte ihr eine Ohrfeige gegeben, dabei ist sie ausgerutscht und gegen die Kachel gefallen, gestorben. Und wie ist das Ganze aufgelöst worden? Es kam dann dazu, dass es im Garten, im Haus, Qualmentwicklung gab. Und die Nachbarn schon vorher Schreie gehört haben von der Sophie. Und dann kam die Feuerwehr und da hat der Uzim gesagt, dass die gerade ein Schaf grillen. Aber es waren die Überreste von der Sophie. Und die haben in dem Grill die Brille noch gefunden, die Sophie getragen hat. Und daraufhin hat die Feuerwehr natürlich die Polizei angerufen. Und das Ganze kam dazu, weil die Sophie einfach nicht mehr konnte. Und bei dem letzten Foltervideo hat sie gesagt, ja, das stimmt alles. Sie hat das getan. Sie ist in dieser Sekte. Sie ist von Marc beauftragt worden. Sie ist einfach alles zugegeben, weil sie einfach ihre Ruhe haben wollte. Sie wollte nicht mehr gequält werden. Und das wurde ihr zum Verhängnis, letztendlich.
Wobei sie ja auch, ne? Also was war die Wahl? Ewig gefoltert zu werden?
Ja.
Oder?
Aber aufgrund dieser treibenden Kraft hat die Jury beide jeweils zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das ist in England 30 Jahre.
Das heißt aber, man weiß faktisch nicht, wie sie genau zu Tode gekommen ist und wer es war.
Das
konnten
sie nicht mehr feststellen, genau.
Und hatte die Mutter auf den Brief von der Sophie gar nicht reagiert? Nee.
Zwei Tage später war sie ja tot. Das war, der war ganz kurzfristig. Ganz kurzfristig. Und was ich dann nochmal so, ich habe ja meistens am Schluss immer nochmal so einen, den ich oben drauf setze. Mhm. Und das finde ich jetzt in diesem Fall auch so. Die haben danach ja dieses Haus durchsucht. Und da haben sie noch einen Zettel gefunden. Und auf diesem Zettel stand ganz groß drauf, why me? I need help to stop them. Aber Hilfe hat sie nie bekommen.
Ja. Das ist, also ich hatte von der Geschichte schon so am Rande mal gehört, wegen Boyzone.
Ja.
War das ja so ein bisschen in die Medien gekommen. Aber ich hatte mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Das ist ja eine sehr bedrückende Geschichte.
Ja.
Also finde ich gut, dass ich die jetzt mal so hören konnte, so ausführlich.
Ja. Tanja, jetzt musst du die Brücke zu deinem Fall finden.
Ja, die Brücke finden, schwierig.
Ja, es ist ja manchmal so.
Ist so. Ich mache einfach mal einen harten Cut.
Okay.
Und komme zu meiner Geschichte, die vermutlich nicht ganz so ausführlich wird. Aber ich fand sie trotzdem interessant und wollte sie gerne erzählen. Und wir gehen nach Kanada in das Jahr 2006. Und ich finde, das startet schon mit so einem Bild, wenn man das vor Augen hat. Ein 8-jähriger Junge möchte zu seinem Freund und will ihn abholen zum Spielen.
Mhm.
Und dann klopft er und dann klingelt er beim Haus und keiner macht auf. Und dann wundert er sich eigentlich, weil er war mit seinem Freund verabredet und eigentlich müsste der da gewesen sein. Und dann ist er so ums Haus gegangen und hat so versucht, durch die Fenster zu gucken.
Als kleiner Junge.
Genau.
Ja.
Und dann hat er auf dem Boden einen Körper gesehen und Blut gesehen. Und konnte das natürlich, also der war 8, der konnte es natürlich noch nicht so richtig begreifen,
ja.
Aber ist total verstört nach Hause gerannt zu seinem Vater.
Mhm.
Und daraufhin ist sein Vater mitgekommen.
Das ist ja auch immer so eine Glaubenssache, ne? Dass man, dass wir auch glauben,
seinem
was
Kind
die Kinder
in dem
erzählen.
Moment, ne?
Ja,
ja.
Ja, klar.
Auf jeden Fall ist der Vater dann mitgekommen, hat auch durchs Fenster geguckt und ihm war sofort klar, da liegt eine Leiche.
Da ist was passiert.
Da ist was passiert. Und daraufhin hat er die Polizei gerufen. Was hat die Polizei da jetzt gefunden am 23. April 2006? Mark Richardson, 42. Deborah Richardson, 48.
Ach, das waren mehrere, die da lagen.
Das war seine Ehefrau. Und den 8-jährigen Tyler. Das war der Junge,
mit dem er spielen wollte.
Der war auch tot.
Also 3 Leichen.
Genau. Die Richardson-Familie bestand aber aus 4 Personen. Und die 12-jährige Jasmine war nicht aufzufinden.
Da denkt man natürlich, die ist auch tot, ne?
Absolut. Ja. Die Polizei ist natürlich sofort davon ausgegangen, dass sie auch tot ist, dass sie vielleicht verschleppt wurde. Auf jeden Fall sind sie davon ausgegangen, dass ihr was passiert ist. Am nächsten Tag haben sie die Jasmine und ihren Freund, den Jeremy Steinke, 23 Jahre alt, da merkst du schon, ne? Sie 12, er 23, 130 Kilometer entfernt von dem Haus gefunden und ihr war nichts passiert.
Aha.
So, und dann war natürlich die Frage, was ist da jetzt passiert und inwiefern hängt sie damit drin?
Also der 23-jährige Junge hat da bestimmt was mit zu tun, oder?
Absolut.
Ja.
Beide wurden erstmal verhaftet. Das war natürlich also gerade in Kanada ist sowas bis dahin, glaube ich, in der Form noch nicht passiert, dass eine 12-Jährige in Urhaft gekommen ist. Auf jeden Fall hat man dann so ein bisschen recherchiert. Und die Jasmine, musst du dir vorstellen, die war, bevor sie den Jeremy kennengelernt hat, so ein ganz normales, wenn man das so sagen kann, liebes, kindliches Mädchen.
Mhm.
Na, vom Aussehen total zurückhaltend, relativ schüchtern und so eine ganz Liebe.
Und naiv dann bestimmt auch.
Mit Sicherheit.
Ja.
Und dann hat sie den Jeremy kennengelernt auf so einem Konzert. Und auf einmal hat sie sich total verändert. Also sie hat auf einmal ihren Look verändert. Sie wollte so ein bisschen so in die Grufti-Richtung gehen,
ja.
Dunkles Haar und sich so dunkel schminken.
Also hatte er voll den Einfluss auf sie.
Genau.
Ja.
Dann hat sie auf einmal auf ihren ganzen Online-Profilen, da hat sie sich Runaway Devil genannt.
Ja.
Und hat sich da selber beschrieben als komplett durchgeknallt. Und ihre Interessen sind Blut, Anatomie und Crime.
Mhm.
Also da merkst du schon, da ist was passiert bei ihr, ne?
Mit 12 ja auch, ne?
Mit 12.
Ja denken.
Und die Eltern haben das natürlich irgendwann mitbekommen und haben ihr diese Beziehung verboten. Die waren da total gegen. Und der Jeremy, der hat sich selbst beschrieben als einen 300 Jahre alten Vampir.
Oha.
Und hat auch immer so eine Kette umgehabt.
Mit Knoblauch?
Nee, er war ja ein Vampir.
Ja, stimmt, er war ja Vampir, ja.
Mit so einer kleinen Kanüle, da war Blut dran.
Oh, echtes Blut?
Also angeblich echtes Blut.
Ja.
Und dann haben die beiden irgendwann den Film Natural Born Killers geguckt. Kennst du den?
Ja.
Und da geht es ja um so ein Pärchen, was dann anfängt, Morde zu begehen.
Genau.
Und da hat der Jeremy zu ihr gesagt, das ist die allerschönste Love Story, die er jemals gesehen hat in diesem Film. Und davon wurden die so ein bisschen angestachelt. Und dadurch, dass die Eltern ja gegen die Beziehung waren, hat sie dem Jeremy immer gesagt, da kannst du auch im Internet, kann man sogar noch Originaltexte nachvollziehen, wo die beiden sich über so Foren geschrieben haben. Und sie hat dann eben sowas gesagt wie, die müssen weg, damit wir glücklich sein können und so. Und er hat gesagt, ich regel das für dich. Wir machen das gemeinsam. Ne? So in die Richtung. Da also, hat man schon gemerkt, die haben im Grunde die Morde geplant.
Also er war die treibende Kraft aber in dem Fall, ne? Ja.
Ja gut, die war 12, ne? Also sie war aber schon auch sehr, sehr konkret. Also sie wollte schon, ich sag mal, sie wollte unbedingt mit ihm zusammen sein und wollte tun, was dafür nötig ist und war auch bereit, ihre Eltern zu töten.
Liebe macht blind.
Genau. Und letztendlich war es aber so, der Jeremy hat auf jeden Fall den Vater und die Mutter getötet und hat ihr dann gesagt, jetzt musst du deinen Bruder töten. Ach, den 8-jährigen Tyler.
Da gehört auch was zu.
Ja.
Den eigenen Bruder zu töten.
Und es war dann so, der Bruder hat sie angefleht, ihn zu verschonen. Und sie hat ihn mehrmals in den Bauch gestochen mit dem Messer. Aber sie hatte ihn noch nicht getötet. Und er hat ja die ganze Zeit gefleht. Und vermutlich konnte sie es dann nicht.
Ja.
Und dann hat der Jeremy ihr das Messer abgenommen und hat ihm die Kehle durchgeschnitten.
Ja. Ach, schrecklich. Und wie hat der die Eltern umgebracht?
Auch mit einem Messer.
Mit einem Messer?
Okay, genau, ja. Mit ganz, ganz vielen Stichen. Und weißt du, was die beiden danach gemacht haben? Rate mal. Das kennen wir auch schon aus anderen Geschichten, gerade von meinen Geschichten.
Das weiß ich jetzt nicht.
Da könnte man fast schon frech und ein bisschen überspitzt sagen, Morden macht hungrig.
Ach, die haben gegessen.
Die sind ins Restaurant gefahren.
Ach so, das stimmt. Das haben wir.
So, das hatte ich schon ein paar Mal.
Ja.
Und die wurden auch von Augenzeugen noch beobachtet, wie sie total gelöst und happy im Restaurant saßen. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Krass. Nachdem sie ihre Eltern und ihren kleinen Bruder getötet haben.
Schrecklich. Da fällt mir noch ganz kurz, darf ich noch mal ganz kurz auf meine Geschichte von eben zurückgehen? Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein, wenn du das sagst. Als, ich sag jetzt mal die, weil es ja nicht ganz klar ist, wer jetzt die Sophie umgebracht hat, die haben sich danach im Badezimmer neben die Leiche gelegt und haben dann Sex gemacht. Das habe ich eben noch vergessen zu sagen. Das nicht krass?
Ja, total. Also sowas haben wir jetzt ja schon in vielen Geschichten gehabt.
Ja,
ne?
Es ist also... Aber wir kommen zurück zu deiner Geschichte. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Es ist auch eine etwas ungewöhnliche Situation, wie das Ganze rausgekommen ist. Und zwar war es so, dass dass erstmal niemand was gesagt hat. Beide haben geschwiegen zu der Tat. Und der Jeremy Steinke hatte sich dann aber mit einem Gefängnisinsassen in der U-Haft recht ausführlich unterhalten und hatte ihm alles gestanden. Und
die prahlen ja mit den Taten.
Genau, so, also aber er hatte nicht in dem Sinne geprahlt, sondern er hatte gesagt, sowas gesagt wie, wenn du jemanden liebst, dann tust du einfach alles für die Person.
Ja,
und eben auch sowas. Also er hat das so sehr liebevoll eigentlich, wenn du das so willst, erzählt, dass er seine Freundin eigentlich nur, retten wollte und dass er die Beziehung retten wollte und dass er es für die Liebe getan hat.
Mhm.
Und das hatte der alles erzählt. Und wie sich dann herausstellte, das war ein Undercover-Polizist.
Den haben sie da eingeschleust.
Ja. Und somit war es dann tatsächlich so, dass er aufgrund dieses Geständnisses dann überführt werden konnte.
Mhm.
Man hat zwar wirklich festgestellt, es war ihre Idee, also sie hatte das wirklich vorgeschlagen.
Mit 12 Jahren,
das aber sie war 12.
Ne? Ja,
er hat das natürlich dann umgesetzt, krass. Er hat das angetrieben, ne? Und hat sie höchstwahrscheinlich massiv manipuliert und selbstverständlich wurde er dann, sag ich mal, härter bestraft, genau.
Ja, ja.
Und zwar hat er 3x lebenslang bekommen, also der wird vermutlich nicht mehr rauskommen. Sie hat die maximale Strafe bekommen, die man einem 12-jährigen Kind zu dem Zeitpunkt geben konnte, und zwar 10 Jahre.
Mhm.
Sie hat die hauptsächliche Zeit in der Psychiatrie verbracht und gar nicht im Gefängnis an sich. Was ich auch, wenn ich das mal so sagen darf, ganz sinnvoll finde, weil die wird ja, also...
Ich frage mich immer, ob man noch so einen Menschen denn überhaupt noch mal, ich sag mal, so umdrehen kann.
Ja, das kann ich dir nicht sagen. Sie ist auf jeden Fall seit 2016 frei.
Mhm.
Sie war vorher schon mit Auflagen rausgekommen, aber seit 2016 ist sie wirklich frei und lebt mit einem anderen Namen und einer neuen Identität. Er sitzt, wie gesagt, noch im Gefängnis. Er hat mittlerweile seinen Namen geändert. Er hat den Mutternamen seiner Mutter angenommen.
Mhm.
Und er hatte ihr auch kurz, nachdem die beiden verhaftet worden waren, einen Heiratsantrag gemacht. Aber ob sie den angenommen hat und ob die beiden heute noch Kontakt haben, das weiß keiner.
Mhm. Vielleicht hört man noch mal irgendwann was von denen wieder. Wollen wir nicht hoffen.
Ja, also...
Kann ich mir noch nicht vorstellen, ne? Weil die Eltern, die ja eigentlich im Weg standen, sag ich mal so, sind ja tot.
Ja, gut, sie hat jetzt natürlich 10 Jahre Therapie hinter sich und da wollen wir mal hoffen, dass sie mittlerweile auf einem anderen psychischen Stand ist, als sie 12 war.
Und den vielleicht auch gar nicht mehr möchte.
Und das alles aufgearbeitet hat und dann hoffentlich jetzt vielleicht wirklich mit dieser schrecklichen Vergangenheit, aber einer neuen Identität wieder zurück ins normale Leben findet.
Ja. Ja, Tanja, wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Also, das geht echt immer manchmal schnell. Ne? Hätte ich nicht gedacht.
Das stimmt.
Ja, gut. Dann wollen wir sehen, dass wir uns hier noch ein bisschen abkühlen im Studio. Wir haben jetzt, was zeigt er? Guck mal, 34,5 Grad zeigt er noch an. Das ist schon eine ganze Menge hier in dem Raum. Gut, wir wünschen euch eine schöne Woche und freuen uns, wenn wir euch nächstes Mal wieder dabei haben zu einer neuen Folge Crime Up Your Life.